Hallo, hallo.
Hallo.
Hi. Ach
so. Es ist eine besondere Folge. Teschi, wer ist da?
Ja, wir haben heute einen Gast im Podcast. Lutz Böde aus Potsdam.
Darf ich ganz kurz, Entschuldigung, du hast wirklich, wir geben die Hinweise exakt eine Sekunde vor der Aufnahme, Nebengeräusche, und du hast quasi in einer Sekunde alle Nebengeräusche gemacht, die man machen kann. Entschuldigung, bitte. Ich habe die Gastanmoderation
unterbrochen. Ja, das ist aber ein Stilmittel, mein Lieber.
Absolut. Ja, natürlich. Wir kommen nochmal rein. Also ich bin authentisch aufgeregt, weil wir einen Gast haben. Teschi, wer ist da?
Lutz Böde ist da.
Geil.
Lutz Böde, Stadtverordneter von Potsdam und Person des öffentlichen Lebens. Und ich glaube auch so ein bisschen, also aus meiner Sicht, ein bisschen das Gewissen der Stadtverordnetenversammlung von Potsdam. Meine Interpretation, meine Sicht auf die Dinge. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Und vor allen Dingen war das so unkompliziert. Ich habe dir geschrieben, hast du nicht Bock mal bei uns beim Podcast so bla? Und der hat so, oh Gott, naja, der sagt dann bestimmt ja nicht oder so. Nur klar, geht klar. Das war so schön. Also und von daher denke ich, das wird nicht besagen.
Das war ziemlich lustig. Also für mich immer noch Bürgermeister der Herzen. Muss ich dir jetzt so hinknallen, ja. Gerade diese Bürgermeisterwahl, wie du dich da hingestellt hast und einfach zu sagen hast, so, dass noch ein anderes Potsdam möglich ist. Das fand ich total super. Und von daher schließt sich auch für uns so ein bisschen der Kreis, weil wir ja auch ein bisschen zeigen wollen, dass ein anderes Potsdam möglich ist. Ist oder zumindest existiert und wir das auch so ein bisschen aufzeigen. Also fernab von dieser ganzen touristischen Perspektive. Von daher bist du genau der Richtige für uns, Lutz. Ich freue mich total.
Na, ich bin gespannt.
Fühlst du dich denn angemessen repräsentiert in der Ansprache? Wenn nicht, wir können alles alles neu machen.
So, alles gut.
Mehr Adjektive oder so, wäre alles kein Problem. Wir haben ja vorher schon gesagt, wir machen das Gespräch komplett frei. Wir haben aber die erste Frage abgesprochen und die erste abgesprochene Frage stellt Olli.
Das ist ja ein Potsdam-Podcast und ehrlich gesagt können wir dich natürlich nur in einen Potsdam-Podcast reinloggen, indem wir Potsdam-Podcasts Fragen stellen. Und deine erste Erinnerung an Potsdam? So viel ich weiß, wenn ich mich nicht irre, du bist kein gebürtiger Potsdamer, ne?
Nee, ich bin in Plau am See geboren. Und
da oben, okay.
Und habe dann ein paar Nester in Mecklenburg gewohnt. Meine Eltern hatten so eine Vorliebe für Umzüge. Und dann so, dass ich als Kind dann schon in Mainburg und Woldeck, statt der Sieben Mühlen, also wirklich ganz schreckliche faschistoides Nest, ich war letztes Mal wieder da, dann nochmal Neubrandenburg geworden, dann ist meine Mutter nach Kleinmachnow gezogen. Waren die meine Eltern geschieden und irgendwann dann später nach, ja, was meine erste Erinnerung an Potsdam ist, müsste ich selber überlegen. Also ich weiß noch, als wir nach Kleinmachnow gezogen sind, da war nämlich dieser eiskalte Winter und wir sind mit dem eiskalten Zugwagen mitgefahren, genau. Ich weiß nicht noch wie heute, aber das war meine erste Erfahrung hier so mit Kleinmachnow. Potsdam, ich glaube, war irgendwie Filmeck oder sowas, dass wir da...
Nein.
Gibt's das noch?
Nee.
Wie kennt ihr das noch?
Ich kenne es ja, natürlich. Ja. War die Stammkneipe meines Vaters. Mhm. Das Filmeck. Am Bahnhof Drewitz, wo jetzt genau. Ein Filmgymnasium ist.
Ah, okay. Das haben wir noch gar nicht thematisiert. Ja.
Können wir irgendwann mal machen. Ja. Das gibt es nicht mehr. Ich habe nämlich vor 2 Jahren bin ich mal der Frage nachgegangen, ob es das Ding noch gibt. Mhm. Und dachte, steht das noch irgendwo? Oder das muss hier gestanden haben, aber gab es nicht mehr. Aber das glaube ich, war das erste... Woran ich mich aus in Potsdam so erinnere.
Weil die deine Eltern dann irgendwie ins Filmeck geschleppt haben.
Nee, ach Quatsch.
Du hast so eine Beruhigungsbockwurst gekriegt und ein paar Mal Bier getrunken.
Das war irgendwie so eine Taschengeschichte. Die hatten eine geile Küche im Filmeck.
Ehrlich?
So,
ja.
Weil damals liegt es ja auch nicht mehr.
Ja, so Steak und Champignons hat man nirgendwo gekriegt. Also da ist die... Nee, doch.
Ich habe zwei Sachen, die mir auf der Seele brennen, unter den Nägeln brennen. Unter meinen übrigens schwarz lackierten Nägeln. Ich habe jetzt
sieht gut aus.
Visuelles Abbild, bin richtig stolz. Das eine ist immer auf Topic Mainburg.
Mainburg.
Ich komme aus Freienstein.
Oh Gott, ja?
Ja, aber ich möchte dich jetzt gar nicht mehr machen. Ich gründe einen extra Freienstein-Podcast und dann werde ich dich für Mainburg und Freienstein einladen. Aber kannst du dich erinnern, da hattest du so eine Art ersten Eindruck von Potsdam, jetzt unabhängig vom konkreten Ort? Also sagst du auch, Mensch, das ist aber schön, das ist aber scheiße, das ist aber geht so.
War irgendwie eine Stadt und eigentlich war alles ein bisschen anders. In Mecklenburg war halt ein bisschen verschlafener und so, da rannten die Leute rum. Da hat jeder das Billigste angehabt, was es da eben gab. Und in Kleinmachnow rannten die Leute plötzlich mit Westjeans rum. Und ja, die ganzen Künstler und so, hatten alle Westen. Das war schon ein bisschen komisch.
Welches Jahr?
Bis 1979 sind wir hergezogen. War ein bisschen dünkelhafter auch alles, so fand ich. Also, aber Potsdam fand ich eigentlich immer ganz cool. So, aber ich habe ewig gebraucht. Ich bin hier nicht zur Schule gegangen oder so, bis ich da ein paar Leute kennengelernt hatte. Das war eigentlich erst so richtig nach der Wende. Vorher war ich immer noch, selbst als ich da eine Wohnung hatte, Hatte dann am Schwarz meine erste Wohnung. Und aber also eigentlich habe ich immer noch in Kleinmachnow gewohnt. Ich habe dann in Teltow gearbeitet und eigentlich alle Leute, die ich kannte, haben in Kleinmachnow oder Teltow gewohnt. Also
hast du da jetzt auch irgendwie so eine Verbindung nach Kleinmachnow? Also das ist halt so.
Nicht mehr so doll. Also ich kenne da noch ein paar Leute, die da wo hängen geblieben sind, sag ich mal. Ja. Aber so eigentlich jetzt ist schon Potsdam mein Lebenszentrum.
Wunderschwarz.
Im Falkenhaus 14, das ist das einstehende Hochhaus da.
Ja.
Drei Hochhäuser.
Ja, wissen Sie es, ja.
Da ist doch diese Kneipe drin gewesen, oder? Falkenhaus?
Nee, das ist das andere. Das gibt drei Hochhäuser und das einzelnstehende da.
Okay.
Da war auch nie eine Kneipe drin.
Okay. Aber es gab ja diese eine Kneipe, die so ein bisschen so
ja.
Rustikal.
Im Schilfhof oder Binsenhof und so was.
Das kann ja, ja, das wird genau
sein. Nee, Frage, weil ich bin ja damals mit 16 nach Potsdam gezogen und für mich stand so, Potsdam ist immer so untrennbar für mich. Bin, hab dann ganz viele, ganz tolle Jahre am Stern gewohnt. Ich hab gedacht, ach herrlich, könnte ich jetzt eh, aber na, um mich geht's ja nicht. Aber für mich ist es immer so verbunden mit, ach krass, ich bin jetzt 16, ich habe eine Ausbildung, ich wohne alleine und ich kann machen, was ich will. Ich bin in einer großen Stadt. Hast du da ein ähnliches, irgendwie einen Abschnitt oder so, wo du sagst, das verbindest du damit?
Also eigentlich habe ich mir auch nicht ausgesucht. Das ist, meine Mutter hat dann sozusagen, also meine Eltern waren dann geschieden, weil die hat dann sozusagen, wollte nach Potsdam ziehen und hat unsere Wohnung getauscht. Das war auch klar, wir können nicht mehr zusammen wohnen. Das war auch, und dann hat sie ja die Chance verpasst, als ich aus dem Knast kam, hätte ja die Chance gehabt, zu sagen, ich war ja da mit 18 schon, hatte ich ja ein paar Monate Knast schon hinter mir.
Moment.
Und das kann man nicht. und dann kam ich, und da wäre die Chance meiner Mutter gewesen, zu sagen, nee, der kann nicht mehr zu Hause wohnen, dann hätte ich eine Wohnung bekommen. Aber nein, das haben wir halt abgesprochen. Und wie das so ist, wenn dann der Bürgermeister und die Stasi vor der Tür stehen und Mutter fragen, natürlich kann der Junge wieder nach Hause. Oh mein Gott, Mutter. Ja, so war die eben. Und deswegen war halt die einzige Chance, da mit so einem Tausch dann irgendwie, um eine eigene Wohnung zu kriegen, ja. Und meine Mutter hat dann eine Wohnung in der Waldstadt gehabt und ich am Schwarz. So, ne? Die war so ein riesen Stasi-Block, war das auch noch. Das war, also da, wo Südhoraus, wo Falkenhaus 14 war, wirklich auch schwieriges soziales Umfeld. Da wurdest du gleich am ersten Tag, als sie dich da wahrgenommen haben, rausgeklingelt und darüber belehrt, dass hier Subotnik regelmäßig stattfindet und so. Und man da.
Über welches Jahr reden wir jetzt so ungefähr?
Das war 84.
84, ja. Ja. Und du bist im Knast gelandet wegen nicht ins System passen.
Ach, naja, ich sag mal so. Bei mir traf so Pubertät auf Politisierung. Das war auch, glaube ich, ein echtes Problem für meine Eltern und so. Und naja, und irgendwie habe ich dann irgendwelche Gedichtchen selbst geschrieben, ganz rührend. Also das zeigst du heute keinem mehr. Und das habe ich überall mit in der Betriebsschule rumgekriegt. Und zum Beispiel an der Klotür wurde ich dann gestellt. Da haben die Klotüren ausgehangen und so Schriftproben genommen. Die ganze Betriebsschule musste dann und so komische Texte also, schreiben.
Was sind wirklich Gedichte an die Klotür?
Ja, genau.
Ah, genau. Okay.
Und das war letzten Endes auch das andere konnten sie mir gar nicht, also das war, haben irgendwelche Freunde alle abgenommen dann schnell. Aber das hatten sie.
Und also, wie du hast, ja, wie lief das dann, weiter? Also ich meine,
da waren dann vier Monate in der Lindenstraße. In der Stadtsicherheit war eine Ermittlungsbehörde in der DDR. Die hat ja wie die Staatsanwaltschaft eigene Rechte, genau. Und da war ich auch vorher schon mal, wenn die bei einem bei irgendwelchen Partys, wenn man irgendwie mitgenommen hatten oder so. Aber da war man richtig in U-Haft und 4 Monate. Und danach war ich noch 4 Monate in Naumburg im richtigen Knast. Also wenn du dann verurteilt
warst. An Thüringen, da die Ecke da. Also.
Genau. Nee, Sachsen, ne? Ja, Naumburg. Oder? Ist das Sachsen-Anhalt?
Ach, ja, in Naumburg kommst du, wenn der Autobahn
in
Thüringen fährst. Anders. Und soll. Genau. Ja.
Also seid ihr so richtig verstanden? Du warst quasi noch gerade mal 18 Jahre alt?
Genau, war 18. Was auch gut war, dann waren meine Eltern nicht immer in allem noch so drinne. Naja.
Ja, du hast gerade den Schönsten gesagt, bei dir traf, und das, wenn man mal ein Buch schreibt, wenn du mal ein Buch schreibst, das wäre ein cooler erster Satz, bei dir traf Pubertät auf Politisierung.
Ja, das war sozusagen alles gleichzeitig und dann kamst du aus Neubrandenburg und dann prasselt hier alle viele Eindrücke auf dich ein. Du hattest damals ja nicht mal Westfernsehen so richtig in Neubrandenburg oder so, ne? Hast du ganz wenig Sender gehabt und so und hier hast du gleich das volle Programm
ab. Aus der Dresdner Ecke, Teil der Ahnung.
Ja, also dann
so, ja.
Aber war, also ich muss sagen, Ich werde jetzt wahrscheinlich laienhafte Anfängerfragen stellen, weil ich natürlich das DDR-Regime irgendwie aus dem Unterricht kenne, aus dem Allgemeinwissen kenne und so weiter. Aber ich habe jetzt keine Vorstellung davon, welches Lebensgefühl das eben konkret vor Ort gab, gerade in Potsdam. Und war Potsdam Ort, an dem das im weitesten Sinne, es tut mir leid für die Formulierung, in irgendeiner Form eben auch ging?
Ich kann es ja vor allem für Kleinmachnow sagen, ne? Weil damals war ja mein Bekanntenkreis da, wir hatten gar nicht so viel mit Potsdam zu tun. Hier gab es auch so ein paar Veranstaltungen in welchen Kirchen oder so, aber also gab auf jeden Fall eine Szene, eine oppositionelle Szene in Kleinmachnow und Berlin und sicherlich auch in Potsdam. Absolut. Und gab also ganz viel, fand so auf irgendwelche Geburtstagsfeiern oder Kleinmachnow haben wir immer Weinverkostungen uns gegenseitig eingeladen. Jedes Wochenende gab es irgendwelche Veranstaltungen, Geburtstage, irgendwie Partys, wo man hingegangen ist, wo man sie dann Leute getroffen hat und da ran dann irgendwelche Liedermacher rum, die auch mal die Krampe geschnappt und was gesungen haben oder irgendjemand stand auf dem Tisch und hat irgendwelche Brecht-Gedichte geschrien oder so. Das war so eine Kultur, die sich gegenseitig da so, also Sachen, die da jemand hatte, die wurden von Hand zu Hand weitergegeben, ja.
Gab es da Angst eigentlich? Also das ist doch krass irgendwie, also weiß ich nicht, so als wenn du gerade so mit 16, 17, 18, 19 irgendwo eine Sache, dass du sagst, naja, also du lehnst dich ja irgendwo auf und schwingt da irgendwie so eine Angst mit oder ist es so eine Unbekümmertheit gewesen, dass du sagst so, ja, was soll passieren?
Ich glaube schon, dass man so ein bisschen unbekümmerter ist. Ich meine, wenn einem jetzt die gleichen Sachen passieren, ist es wahrscheinlich viel schwerer, damit umzugehen, weil ich meine, dann lernst du eben was anderes, wenn du 18 bist oder wohnst in einer anderen Stadt und fängst da eben irgendwie an, ja, dann hast du ja noch alles vor dir. Aber wenn dir mit 50 oder 60 sowas passiert, dass dir plötzlich die Arbeitsstelle weggenommen wird, dass du sozusagen dein Freundeskreis über so soziale Infiltration da so zerstört wird, also das ist, glaube ich, ein viel, also das kannst du nicht mehr gut machen, ja, da kommst du da an so einen Punkt, da ist es nicht mehr reparabel. Wenn du jung bist, ist es, glaube ich, relativ einfach, ne? Und deswegen hab ich mir da auch keine großen Gedanken gemacht. Mhm. Aber ich glaube, auch wenn, hätte ich das gerade gemacht. Das hat damals, glaube ich, dazu gehört.
Ja.
Also
absolut.
Ich hatte so eine Gerichtsverhandlung ja dann, als sie einen verurteilt hatten und die wollten einen ja irgendwie auf Bewährung da wegkommen lassen, ja. Und dann waren die so ein bisschen, dann war da meine ganze Lehrklasse angetanzt und so, ja. Und
öffentliche Verhandlung.
Ja, und da konnte man gar nicht anders als jemand, der da mit 18 Jahren vor der Richterin steht und wir haben einen da versucht, so ein bisschen vorzuführen und so ein bisschen einzuschüchtern. Naja, da waren sie total richtig. Weißt du, so, da hast du gesagt, na, pff, hier doch nicht oder so. Da hast du die so richtig abtropfen lassen. Dem blieb gar nichts anderes übrig, ja, als dich da denn zu verurteilen oder so, ja, das ist.
Also bedeutet das jetzt, wenn niemand da gewesen wäre, hätten die sich da.
Das weiß ich nicht, ob wie das anders gelaufen wäre, aber, also so die Konfrontation war nicht die schlauste.
Mhm.
Biermann hat ja sowas mal erzählt, Biermann hat ja gesagt, wenn sie ihn mal gefragt hätten, naja, Wolf, wir brauchen dich und der Klassenfeind arbeitet mit den gleichen Methoden, willst du nicht, wir haben so einen Geheimdienst, das geht noch nicht anders und so, dann hätte er vielleicht sogar gesagt, ja. Aber dadurch, dass sie gleich gekommen sind und ihn erpressen wollten, da hat er gesagt, nö. So, das so ein bisschen vielleicht.
Warst du auch so eine Situation, dass man dir irgendwelche Deals angeboten hat? Oder das
nö. Naja, ich war ja auch nicht, war ja da ein 18-jähriger Junge für die, ja, ich war keiner.
Aber in so einer sogenannten oppositionellen Szene. Also,
ja, aber guck mal, ich war nicht in einer kirchlichen Gruppe. Das war zum Beispiel für mich, wäre gar nicht in Frage gekommen. Ich war nicht kirchlich und ich habe das ja auch immer skeptisch gesehen. Ich bin da natürlich mal hingegangen zu irgendwelchen Veranstaltungen oder so. Mhm. Aber so zu tun oder so, als wäre ich da gläubig oder so, das war mir nichts. Das habe ich nicht gemacht, ja. Und deswegen warst du da auch schon ein bisschen draußen, ja. Mhm. Und wie gesagt, ich bin ja ein paar Mal umgezogen. Ich bin ja mit vielen Leuten ja nicht in eine Schule gegangen oder lange zusammen in eine Klasse gegangen. Das war also auch gar nicht so einfach dann, ne? Hing da überall mit rum, aber.
Also, es hat dich nicht wirklich irgendwo geändert.
Oder beeindruckt. Eine andere Frage noch mit reinbringen, vielleicht. Ja. Weil du hast jetzt irgendwie von 4 Monaten gesprochen, ne? Die in der Lindenstraße alleine warst.
Genau, und dann nochmal 4 Monate in Naumburg. Also, man hat immer nach der U-Haft, wenn man dann verurteilt war, ist man dann irgendwann zur Verbüßung der Strafe irgendwo richtig hingekommen, ne?
Und weil, wenn diese Zeit dann um ist, dann ist man ja sozusagen erweitert um den ganz praktischen Eindruck von, ich war jetzt ja glücklich da. Ich kann mir nicht im Mindesten ausmalen, was das mit einem selber irgendwie macht, aber hat sich das dann über die Haftzeit nochmal verändert?
Also ehrlich gesagt, konnte ich ziemlich gut damit umgehen. Also ich habe jetzt da nicht, also ich habe mich erstmal die ersten 2 Wochen fast nur ausgeschlafen, ja. Da ist man ja so, also einzeln, ich glaube, das versuchen die so ein bisschen als Strategie, damit man so mit seinem Vernehmer mehr redet oder so, ja, dass sie einen nicht mit jemand anders zusammen unterbringen. Und dann nach 3-4 Wochen, irgendwie so in dem Dreh musste gewesen sein, war es immer mit einer anderen Person. War natürlich nur Männer auf einer Zelle. Und das war so, solange man in Potsdam war, in der Lindenstraße. Und dann in Naumburg warst du natürlich wie alle anderen da. Dann warst du so einem Arbeitskommando zugeteilt, was so in Schichten in Metallwaren da hergestellt hat.
Raumgedreht, ja?
Nein, wir haben hergestellt Teleschiene.
Was ist das denn?
Tja. Auch ich kann ja mal ein Rätsel stellen.
Ja!
Teleschiene ist tatsächlich so ein Teil aus den Ostschrankwänden, wo so Rollen, wo du den Fernseher drauf rausgezogen hast.
Ja, okay.
So. Und ja.
Die mussten massiv sein, war bei den Fernsehern damals?
Ja.
Wenn man dann hatte?
Die waren sogar so massiv, dass wir in Naumburg so auf der Piste da so Rennen mit, haben wir so die Dinger reingeschmuggelt und so eine Rollschuhe gebaut, sozusagen da Rennen drauf fahren. Naja.
Kurz auch im russischen Raduga-Fernseher, den ersten Farbfernseher, den es in der DDR gab, damit der russische Raduga, der wog so viel in den T34, glaube ich. Also der war.
Nein, das ist natürlich Quatsch. T34 ist riesengroß. Ne? Groß.
Nee, Motzer.
Der war riesengroß und total schwer.
Ja.
Ich musste den mal schleppen. Irgendwie für den Nachbarn. Und der funktionierte auch nicht so richtig geil, aber der war schwer und groß und heiß. Er wurde immer heiß. Ja.
Und dann bist du wie rausgekommen.
Genau, nachdem dann die Zeit vorbei war, bist du rausgekommen. Dann konnte ich meine Lehre weitermachen, einfach in einem Jahr.
Das haben die Leute mir gesagt, irgendwie so, ja,
war nicht drüber.
Und nee, wir hatten eine Lehrklasse, die war ohnehin, meine ursprüngliche Lehrklasse war wirklich ein richtiger Problemfall für die Schule. Also war wirklich so wild, dass die Lehrer am Ende angeboten haben, dass sie mehr unterrichten und dass sie die 2 teilen, also dass die 2 Klassen aus der machen. Dass nur noch jeder auf einer Bank sitzt und so mehr Ruhe reinkriegen und so. Also war wirklich, hatte einen schlechten Ruf. Und dann kamst du in den nächsten Jahrgang quasi rein, ne? Und hattest auch den Ruf, ach, der kommt aus dem Knast und so. Naja, kannst du dir vorstellen, manche fandet gut und manche nicht. Also war es erstmal interessant für viele, ja.
Ja.
Und es war so eine sehr politische Zeit. Da ging das ja dann auch so ein bisschen los mit so Berliner Hausbesetzer-Szene, wurde viel über die Medien berichtet und so. Und
das hat man schon hier mitgekriegt, ja?
Ja, 80, 81 hat es ja schon NDW überall und so.
Was ist das?
Ja. Neue Deutsche Welle war so bestimmende Sachen im Radio und das war ja schon. Also seit ich eigentlich hierher gekommen bin, war glaube ich so Udo Lindenberg, das, was die Leute am meisten gehört haben. Also
ich habe schon an Westradio gehört.
Ja, ja. Also ja. Da hat es ja plötzlich alles, konnte es ja alles aus.
Stimmt man ja auch.
Ja, deswegen, also frage ich ja. Ne?
Also Lindenberg haben alle gehört, so was war so gängig.
Aber hat man damals schon so ein Gefühl gehabt, dass...
Freigangkonzerte waren die immer.
Ja.
Gibt es ja leider nicht.
Ja,
hoch.
Ja.
Aber hat man damals schon so ein Gefühl gehabt, dass dieses System potenziell implodieren wird, dass es sich nicht halten wird, dass man sich auf einer richtigen Seite fühlt, indem man einfach irgendwie rebelliert?
Ehrlich gesagt dachte ich das immer sehr lange, aber als es dann passiert ist, kam das für mich doch überraschend, wie schnell das ging und wie...
Ja, ich würde eine Frage zwischenschieben, weil wir jetzt vielleicht über die Wendezeit dann wahrscheinlich sprechen. Mhm. Aber wenn wir erstmal bis zur Wendezeit denken und in Potsdam, hast du so ein paar Orte im Kopf, wo du sagst, da bist du in Potsdam damals gerne gewesen?
Ja, tatsächlich. Ich sag mal so, wir haben relativ viel so bei Verdefa und als Kleindarsteller, kennt ihr das noch? So die, da bist du irgendwie, haben die irgendwo in Werder, wie es sich noch, haben wir so mal mit Panko irgendwas gedreht, mit dieser Rockband da. Dann sind wir natürlich, haben wir den Bus nur noch bis Bassengplatz gekriegt, dann sind wir nach Hause gelaufen oder so. Ne? Aber haben wir nicht immer gemacht. Also wir haben jetzt oft versucht, zum Beispiel im Staudenhof noch irgendwie uns da und die daran zu hindern, zu früh zuzumachen und so. Die haben die schon ziemlich genervt. Oder in der, was ist jetzt, 17. Etage im Merkur? Also entgegen allen Legenden,
ja, okay,
wo alle immer gesagt haben, das war so nur für Leute mit Westgeld zugänglich und nur alles Quatsch. Also wir waren da andauernd dann und sind da drüben und haben dann noch einen Cocktail getrunken und weiß ich was. Ja, also das waren so die Orte, die ich mit Potsdam am ehesten verbunden habe. Vielleicht noch Pickel oder so, irgendwo so Disco.
Das ist, wo war das?
Heider war überhaupt nicht so meine Idee.
Nee. Das war so mein Ding, ja? Domizil. Als
da war ich eigentlich fast nie.
Ja, weißt du auch nicht? 17, 16, 17, 18-Jähriger war Kaffee Heider total mein Domizil.
Das gibt es ja immer noch, das Kaffee Heider, ne? Es ist wahrscheinlich eher so diese Touristenattraktion am Launer Tor, um das mal so ein bisschen
damals sein. Aber als Karl Heider, der ja hier auch in Babelsberg, der jetzt die Commerzbank steht, auch eine Bäckerei hatte, und seine Schwester Christa Köhler, die das Kaffee da gemacht haben, irgendwie da waren die Punks da. Irgendwie da waren die Punks. Mhm. Da war zum Beispiel, wie heißt er denn? Der Singer-Songwriter Uwe Gott. Vergessen, wie heißt er denn?
Uwe war auf jeden Fall.
Uwe, ja. Uwe, der ist eher der Songwriter und so weiter. Da traf sich die Potsdamer Linke und die Oppositionellen trafen sich da irgendwie in diesem Café.
Aber es scheint ja nicht der einzige Ort gewesen zu sein.
Nein, ist nicht der einzige Ort gewesen. Ich meine, es gab ja noch den Belvedere oben und da haben wahnsinnig viele oppositionelle Treffen stattgefunden, also konspirative Treffen. Die Stasi war ja konspirativ, ja. Die haben ja irgendwie immer versucht, dass sie nicht erkannt werden. Ja, aber die Oppositionellen, die waren irgendwie auch, also zumindest sich ja mit Potsdam, die haben sich dann irgendwie in der Ruine versteckt und haben da irgendwelche Meetings abgehalten oder so. Und Kaffee Heider war echt ein total buntes Leben. Und da war auch oft die Volkspolizei zu Gast. Ja? Und weil die irgendeine Meldung gekriegt haben, hier finden irgendwelche komischen Sachen statt oder so, konnten aber nie irgendjemanden festnehmen. So, oder nie irgendjemanden dingfest machen. Also jedenfalls haben wir die da so ein bisschen verarscht. Das war witzig. In der Woche waren immer die Punks da und die Oppositionellen und am Wochenende, ja.
Kaffee und Kuchen.
Ja, wirklich. Schön. Das hast du, kein Quatsch. Kaffee, meine eigene Oma, die ist am Sonntag zu Kaffee Heider gegangen und hat dann irgendwie an der Bar Windbeutel gekauft. Ja. So zusammen mit 100 anderen Omas und Opas, ja, die da irgendwie. Ja, das war so die Opposition, also für mich so die Oppositionsstätte in Potsdam. Mit Kaffee Heider damals.
Aber kannst du es so nicht bestätigen benutzen? Du lachst so.
Wieso?
Du sagst so, oh.
Also war nicht meine Spielwiese. Gehört hatte man vom Heider.
Ja, aber wärst du ins Heider gegangen? Oder?
Also.
Oder hättest du gesagt, sind nur die alten Säcke.
Ich kannte da nicht viele, mit denen ich da hingegangen wäre wahrscheinlich. Ja? Also wenn ich nach Potsdam gefahren bin, bin ich eher zu Veranstaltungen gefahren.
Ralf Kelling heißt da, genau.
Den kennen wir.
Ja, genau, Ralf Kelling, der war der Meister irgendwie.
Und du willst, der Uwe heißt Ralf Kelling, oder?
Der heißt Ralf Kelling, nicht
okay.
Der
okay.
Der heißt Ralf Kelling.
Nee, aber Kellermann, Villa Kellermann, kennt ihr das noch? Vom Kulturbund war, damals hat da ganz viel stattgefunden. Ja. Da damals schon Wenzel und Memmersching sind darauf getreten und so.
Da warst du Tellerwäsche?
Aber er ist nach der Wende.
Okay, gut, dann so ist es jetzt.
Nee, und so, aber Kleinmachnow gab es eben andere Orte, ne? War so dieser Philipp-Müller-Club, glaube ich, und wie es hieß.
Genau. Der Affenclub, ja, im Affenclub.
Nee, der in der, wie heißt denn Philipp Müller, wie heißt denn, der ist noch ein anderer. Als der Affenclub ist ja so ein eher ein Jugendclub gewesen. Hm? Dieser Philipp Müller war eher so ein intellektuellen Club für die ganzen Künstler und so. Mhm. Da waren auch mal einige Sachen. Aber hat Walter Janka gelesen oder so.
Ja. Lernen, ne? Ja, okay.
Und wie gesagt, ich war 18 oder ein bisschen älter dann. Also.
Aber Hans, sag ruhig.
Du hast noch einen anderen Ort irgendwie Pickel genannt oder was?
Ja, das ist Weinberg-Terrassen. Ne? Da waren immer irgendwelche komischen Discos.
Meine Mutter hat den Pickel erzählt.
Mit, Pickel sagt mir gar nichts.
Nee, es ist auch wirklich schon seit.
Ich bin aber auch Bierpostler, ja?
Seit 30 Jahren vorbei, 40 Jahren vorbei.
Ja.
Die Weinberg-Terrassen, da war damals irgendwie so das Ausflip. Mekka für Jugendliche in Potsdam. Ja.
Damals gab es ja wirklich noch Discos.
Ja, Discos. Ja.
So was, geht heute noch inner zu sowas hin?
Nee. Also ich habe neulich erst voll programmiert. Ich habe davon gesprochen, zu einer Disco zu gehen. Dachte mir, niemand sagt mehr Disco.
Aber da war es ja eigentlich auch eher in Ruhlsdorf oder so, ne? Oder waren wir da eher nicht Ruhlsdorf, Quatsch, wie heißt denn das? Schenkenhorst, genau diese. Da ja, war immer so eine Disco. Da sind wir mit dem letzten Bus hin und so.
Aber das haben wir das ganz schön Arsch der Welt.
Ja. Die haben wir früher gemacht. Klar. Im Bus.
Ja, gut, ja, aber ja.
Genau, ja. Schenkenhorst. Ja. Wieben. Da haben wir über Biest gespielt,
ja. Stimmt, diese DDR-Metal-Band.
Ja.
Ja, dann war so im Osten ziemlich viel so Frühschoppen sonntags. Gab es immer irgendwie Blues oder Jazz gespielt wurde, gefühlt in jedem Wohngebiet. War da irgendwas? Da war ja gar nicht so wenig los, sag ich mal, kulturell, muss man mal sagen. Ne?
Die 80er Jahre haben sich ja dann so definitiv, denke ich mal, so ein bisschen hochgeschaukelt, ne? Mit dem Ganzen. Ab wann wurde es eigentlich brenzlig? Ab wann wurde es so, dass man sagt, oh, ich rieche den Wind of Change?
Naja, ne, ich glaube, die meisten Leute hatten das Gefühl, Gorbatschow und so, da passiert jetzt was. Also in der DDR passierte relativ wenig, aber in der Sowjetunion eine ganze Menge. Und alle haben den Sputnik gelesen, kennt ihr wahrscheinlich noch, so eine die Guess der sowjetischen Presse, da war so ein Zusammenfassung von Artikeln aus sowjetischen Zeitungen und das wurde in Deutsch rausgebracht in der DDR.
In so einem Magazin.
In so einem Magazin. Und das haben alle gelesen und sich weitergegeben. Und da waren übrigens durchaus sehr kritische Sachen drin, sehr wissenschaftliche Beiträge. Und ich meine, ich bin ja ein großer Fan von nicht nur russischer, klassischer Literatur. Ich liebe auch diese Sowjetliteratur. Und da staunt man auch, was da veröffentlicht wurde. Also wenn du dir mal Jevtuschenko, Bärenreiche Gegenden an oder Abschied von Matjora, die Bücher liest, also das passt ja eigentlich nicht mit unserem Bild von der Sowjetunion zusammen, dass das veröffentlicht wurde.
Da gab es doch 89, gab es doch ein Eklat, ja, mit dem Sputnik. Die haben doch, genau, kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern, aber die haben doch was veröffentlicht, also Zitate von Gorbatschow oder so, die dann hier wirklich, also auf wirklich Missfallen gestoßen sind, sodass man den Sputnik doch verboten hat.
Genau, der Sputnik wurde ja nicht mehr, erschien hier nicht mehr, genau.
Genau. Krass, echt. Und weißt du noch, was die noch war?
Ich weiß es nicht mehr. Also ob es überhaupt so ein auslösendes Ereignis gab,
einen großen Artikel irgendwie im Sputnik und darauf haben sie den verboten. War so ein kleines Heft, so groß, irgendwie so DIN A.
Hat noch ein paar, kann ich das so bestimmt noch. Zwei, drei habe ich irgendwo mal.
Recherchieren wir nach. Reichen wir nach.
Ja.
Interessiert mich total. Ja.
Ja, und das zeigt ja auch so, ne, wie das sozialistische Lager da auch auseinanderging. Und das war durchaus eine weltanschauliche Frage. Ne?
Ja.
Ich meine, die haben ja da, ist ja einer nach dem anderen gestorben da. Wie hießen die alle? Andropov und wie hieß der dann? Tschernenko, das ging ja halt so schnell. Die haben ja alle nur zwei Jahre noch gelebt gefühlt. Ja. Und irgendwie war dann am Ende Gorbatschow der Einzige, der übrig blieb. Gehörte immer zu dieser, sag mal, Kronprinzenriege, die da in Frage kam, als sozusagen die Nachfolge anzutreten. Und ich glaube, das war wirklich der Letzte, den sie damit betraut haben, als wirklich niemand anders mehr da war. Ja.
War man da so Gorbatschow-Fan oder hat man nie belächelt?
Na, man kannte den ja vorher gar nicht so. Man war ja erstmals auch skeptisch, ne? Wenn jemand in der Sowjetnomenklatura dadurch kommt, ist man ja auch erstmal skeptisch. Ja. Und ja, wie Zeschi?
Also ich ganz persönlich fand, der war schon so ein echter Hoffnungsträger. Ja, so. So wurde der ja auch irgendwie über die Tagesschau und so weiter. Jetzt konnten wir halt gucken hier. Heute-Journal und so weiter wurde der ja auch in den Westmedien so präsentiert. In den Ostmedien ja eher irgendwie vermieden. Fand ich den erstmal ziemlich progressiv und dachte, wow, da wird was passieren. Im Nachhinein glaube ich, dass Gorbatschow irgendwie diese Wende auch gebracht hat. Und weil die haben, also Honecker, der hat sich ja gefürchtet vor dem. Richtig, die haben sich ja richtig gefürchtet vor Gorbatschow, weil der ja eben wirklich was geändert hat. Der hat ja wirklich Reformen eingeleitet. Also abgesehen, ich dachte erst, das ist eher nur so eine Finte, weil er hat jetzt irgendwie den Alkohol abgeschafft und die Sache ist erledigt. Aber er hat ja wirklich Reformen angeschoben. Also Staatsreform, ne? So. Jetzt seid mal ein bisschen locker hier irgendwie. Jetzt hört mal auf, hier die Leute irgendwie ständig zu indoktrinieren und ständig irgendwie zu beobachten und ständig irgendwie zu einzuknasten und so weiter. Wir brauchen was anderes. Und da war dann wirklich so ein echter Aufwind. Ja, das kam so langsam. Und ich weiß doch, die aktuelle Kamera, wo die dann so berichtet haben, irgendwie, dass Gorbatschow jetzt in die DDR kam. Und da gab es so Bilder, ja. Und ich habe gesehen, wie Honecker guckt, als der neben Gorbatschow stand. Ja, der guckte so wirklich so, ach du Scheiße, Alter, verpiss dich. Irgendwie so einen Blick hatte der drauf.
Und da dachte ich, du warst damals ein Teenager, du weißt es.
Ja, genau, ich war ein Teenager und hab das im Fernsehen gesehen. Also nicht echt, ja. Ich habe so im Fernsehen gesehen und dachte so, ey, also hier wird jetzt wahrscheinlich irgendwas passieren. Das war das erste Mal, dass ich gedacht habe, vielleicht geht die ganze Sache jetzt hier mal zu Ende oder nimmt eine Wende.
Da kann man, was ich jedem empfehlen kann, einfach mal bei YouTube gehen, sich einfach mal die letzte Rede von Ceausescu
an. Genau, großartig.
Ist so ein,
Highlight.
Ein Diktator, der sein Volk über Jahrzehnte unterjocht, der gewohnt ist, dass ihm nur applaudiert wird und der kriegt zum ersten Mal mit, wie sozusagen der Gegenwind kommt und wie die Sache wirklich.
Das ist doch
fantastisches,
ich liebe euch.
Dokument der Zeitgeschichte.
Ja. Genau, ich liebe alle Menschen.
Ja.
Aber das ist eigentlich noch krasser, ne?
Ja, also jetzt habe ich gerade ganz weit nach Rumänien geguckt, so zurück nach Potsdam, aber jetzt gleich bei der Wende sind. Ich muss mal so fragen, also wie war dein 9.11.89?
Der 9.11., also als die Mauer fiel,
ja.
Tatsächlich, da war hatte ich gerade Nachtschicht und dann kamen die Nachrichten und so und dann bin ich zu meinem Chef gegangen und sagte, naja, wollen wir nicht auf den Kuhdamm fahren? Und dann hat er gesagt, naja, ihr könnt ja, ich trage euch aus, aber einer muss ja hier bleiben. Ich dachte, nee, Frank, du musst mitkommen, du bist ja der Einzige, der ein Auto hat. Ich weiß doch gar nicht, wie ich da hinkomme. Und dann hat er sich damit auch angefreundet.
Wo hast du da gearbeitet?
Da habe ich, Gott, wie ist denn das? Na richtig, im COT, sagt euch das? Kosiecki, elektronische Bauelemente, genau.
Ah, okay.
Da haben wir so, ich weiß gar nicht, was wir zu dem Zeitpunkt da hergestellt haben. Aber irgendein Plünder. Und da hat er, ja, da war, war das war so, da, und da sind wir dann tatsächlich.
Rein in den Trabi oder doof?
Nee, der hatte mehr als ein Trabi, ich weiß es aber nicht mehr, sogar nackig mir nicht Autos. Also, da sind wir dann über die Avos dahin, haben uns dann irgendwie im Big E, dann sagt euch das was?
Ja, und Sascha Hehn, der Club, war.
Das weiß ich gar nicht, von wem das war. Ich kenne das nur aus der Fernsehwerbung, wo wir uns damals kaputt gelacht haben. Alle Getränke nur 4 Mark oder so. Und wir haben uns immer kaputt gedacht, weil ich meine, hier hat ein Bier 51 Pfennig gekostet.
Yeah.
Und jedenfalls sind wir dann dahin in diese komische Disco, was auch ganz schrecklich war. Und na, die ganzen Wessis haben uns da alle ausgehalten und alle was spendiert und sich über die, damals gab es auch echte Freude. Da sind Leute nachts aufgestanden, haben irgendwie Kuchen gebacken und das an die Ossis, die da über die Grenze kamen, verteilt oder so. Ja, also da war noch so eine ehrliche, unbefangene Freude. Das ist fast rührend, wenn man sich das heute überlegt, ja. Und am nächsten Morgen kam schon durch die Nachrichten, dass man 100 Mark umtauschen kann. Also zu dem.
Das ging über Nacht, ja? Das Begrüßungsgeld?
Das haben wir am nächsten Morgen haben wir das abgeholt bei irgendeiner Bank. Mit unserem Ausweis. Einfach.
Dieses Begrüßungsgeld, das gab es ja vorher schon, also für DDR-Bürger, die nach West-Berlin ausreisen durften, beziehungsweise irgendwie ein Visum hatten. Rentner und so weiter. Die haben einmal im Jahr 100 Mark Begrüßungsgeld.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, das war meine Oma, der weiß ich durch meine Oma, weil meine Oma, als sie in Westen gefahren ist, also, oh, Alter, 100 Mark Begrüßungsgeld gekriegt. Das haben alle Leute, die dort in den Westen fahren konnten.
Berlin oder auch?
Nee, in den Westen. Also in West-Berlin und auch in den Westen haben 100 Mark Begrüßungsgeld gekriegt.
Okay.
Und das wurde dann weitergeführt, nur dass es dann irgendwie wahrscheinlich irgendwie 16 Millionen Bürger plötzlich waren, die da irgendwie.
Ich habe mal gehört, dass das eine schlaue Geschichte war, weil das hat sich wirtschaftlich unterm Strich rentiert, dieses Begrüßungsgeld.
Ja, ich habe mal gehört. Hm?
Wahnsinn.
Aber es war nicht schön, man ist dann da mit dem Geld im Buchladen gekommen. Rand und irgendwie hat das Kind Spaß gemacht, man hätte alles bestellen können oder so. Ne? Also so dieses Gefühl im Osten, so dass man ein bestimmtes Buch erscheint und man sich darauf gefreut hat, wann es in Verkauf kommt oder so. Und da 10-mal gefragt hat, bis es denn da war oder so, so was gab es nicht. Ja? Also da.
Also du hast dann mit Lust das Geld im Buchladen gebracht.
Ja, also wir waren natürlich bei Aldi auch vorher. Wir haben Frühjahr natürlich Hunger gehabt und haben gefragt und die ersten haben uns sofort zielgerichtet in Aldi geschickt, weil wir, keine Ahnung, weil wir aus dem Osten kamen oder so. Und nee, haben uns da irgendwie 2 Kiwis und ein Brötchen geholt und so. Das, da, Dabei habe ich festgestellt, dass man Kiwis doch schälen sollte, bevor man reinbeißt.
Meine erste Kiwi.
Genau. Aber immerhin
ist... Schon im Böden Glück.
So ist es. Aber immerhin ist es mir nicht mit der Ananas passiert. Das hätte gefährlich werden können.
Auf jeden Fall.
Ja, und dann waren wir auch Buchladen. Und naja, das war irgendwie nicht so schön. Da lag dann alles von George Orwell, was der da gerade da gab, es glaube ich gerade auch um die neuen Ausgaben. Und nee, das hatte ich im Osten mir so viel Mühe gegeben, mir das mal lesen zu können, mir das zu organisieren. Und dann liegt das da so inflationär rum. Das hat irgendwie so den Kick weggenommen.
Was ist der Kick weggenommen? Ich glaube, das ist generell irgendwie enttäuschend, wenn man diesen Systemschock hat.
Ja.
Und wie hinkommt und sagt, alles frei verfügbar, ne?
Also dann fand ich noch schockierend, wie viele Bettler das auch gab. Wer gar nicht auf die Idee gekommen? Also, dass auch so viele Leute irgendwo obdachlos, die da, sag ich mal, irgendwie am Kuhdamm rumliegen irgendwo oder in den Nebenstraßen. Das hat mich überrascht in jeder Form, ja. Graffitis habe ich mir auch anders vorgestellt. Ich dachte, es gibt nur schicke Bilder, dass alles so voll gekrickelt ist.
Na gut.
Man kann gar nicht lesen.
Potsdam sieht ja heute auch so aus, ja?
Ja, ja. Aber damals hat es mich gewundert.
ACAB, mein Freund.
Das waren so die ersten Erfahrungen, die man mit dem Westen gemacht hatte und irgendwie.
So mit dem Rückblick, du hattest ja erzählt, du hast damals irgendwie Gedichte geschrieben, ne, gegen das System, die dann eben auch zu der Haft unter anderem geführt haben. Ich finde das immer noch so geil, ne? Irgendwie Politisierung trifft auf Pubertät. So das Politische in dir, hat sich da schon mit dem Mauerfall irgendwie eine Klammer schon geschlossen oder hast du das in irgendeiner Form auf einer politischen Ebene wahrgenommen, auch mit dem ganz konkreten Rückblick in dein eigenes Leben bis dahin?
Ich sag mal so, der Westen war ja natürlich auch nicht meine Gesellschaft. Das war ja auch klar, man hatte ja relativ viel Informationen jetzt. Heike in Kleinmachnow gewohnt, habe jeden Tag jede Nachrichtensendung geguckt. Wir sind auf irgendwelche Müllplätze nach Teupitz und Schöneiche gefahren und haben uns also West mit Westzeitung eingedeckt, ja. Also waren Müllplätze, haben die aus dem Westen ihre,
stimmt,
ihren haben Hausmüll hingebracht.
Dem West-Berlin Enklavenmüll irgendwie noch.
Genau.
Ja, ja.
Und dann sind, das, der war richtig beleuchtet und dann sind außen da
Wachposten
mit Schiff. Bullen mit, ja, und mit einer Schwalbe rumgefahren. So ein Volkspolizist, da weiß ich noch wie heute, da haben wir, war ich mit einem Freund da, mit dem Motorrad, der hat das Motorrad so abgestellt und dann kam. Und mit einmal, mich hatte der nicht gesehen, hatte der kaum Polizist, hat seine Schwalbe da aufgebockt und ist zu dem hingegangen und hat den angesprochen. Und dann dachte ich, ach du Gott, ja. Und was macht man jetzt? Und dann hat, dachte ich, also manchmal war man ja auch ein bisschen verrückt, habe ich mich so hinten rangeschlichen und habe die Schwalbe stand hier, also ich stand hier, hier stand die Schwalbe, hier stand sein Motorrad und hier war der. Und er kam so in Richtung Motorrad zurück und der wollte seine Personalien da aufnehmen und ich habe immer so, und dann haben wir irgendwann so ihn so gezeigt, tritt mal an und dann hat er das auch gemacht und dann habe ich diese Schwalbe in diesen Graben, der da war, geschmissen, der sie umgedreht hatte, nur klappern, ich bin hinten rauf auf der Ding, wir sind tatsächlich da weggekommen und sie haben dann irgendwo bei Zossen im Wald gepennt, weil wir Schiss hatten, dass die uns
finden. Weil die auf der Müllhalde Zeitung.
Naja, weil wir richtig, da gab es noch eine Straße nach durch Teltow, mussten wir ja durch, ne, und da dachten wir, na, das ist ja zu heiß in der Nacht. Haben wir irgendwo in Zossen im Wald geschlafen und haben die ganze Zeit gehofft, dass er das Kennzeichen nicht aufgeschrieben oder sich gemerkt hat, ja. Aber das ist irgendwie gut gegangen. Aber da, wie gesagt, man war gut informiert über so politische Sachen im Westen und so. Die Grünen gab es ja dann auch, das hat mich ja auch sehr. Ja. Also Petra Kelly und so, das hat mich schon sehr. Rampart, Ebermann, so die Leute, ne,
war Hitler dann irgendwann in dieses, war dieser erweiterte Suizid, ne?
Naja, ich glaube, es war kein erweiterter Suizid, aber sagen wir, er hat sie mit.
Genau, aber das meine ich. Also er auch mal erschossen.
Gerd Bastian, ne? Genau.
Der ehemalige Bundeswehrgeneral.
Genau.
Ja, genau. Und
Bastian. Gerd Bastian hieß.
Bastian,
okay. Und das war also, ja, da war man relativ gut informiert und man wusste ja irgendwie, dass auch der Westen ist ja nicht. Also ich war ja eigentlich.
Nicht, also kalten Sehnsucht.
Nee, ich war. Ich habe mich als jungen Sozialisten empfunden und ich, für mich war auch
das, die DDR... Das ist ein echt interessanter Punkt. Also sorry, dass ich dir jetzt mal so ein bisschen dazwischen gerätsche. Weil ich habe ja 80 geboren und dunkle Wende-Erinnerungen gerade. Aber ich habe schon gedacht, wenn man so dran ist, dass man das als ein per se als ein Sehnsuchtsort interpretiert und sagt, nee, ich meine, du hast so Knast gesessen, los.
Ja, ich wollte auch nicht, die meisten, die damals saßen, die wollten alle in den Westen abgeschoben werden und viele sind auch deshalb in den Knast gegangen, ne, um abgeschoben zu werden in den Westen. Ne. Das wollte ich nie. Und also für mich war immer die DDR immer noch der interessantere Staat, um zu wohnen, um hier zu leben und um was zu machen. Und ich hatte immer gedacht, man kriegt auch irgendwann mal so einen richtigen Sozialismus vielleicht hier hin, ja.
Aber so ein politisches Engagement war für dich schon wichtig dann, ja?
Ja.
Trotz, ich gehe mit 18 um im Knast und dafür.
Ja.
Aber trotzdem irgendwo das.
Genau, aber es gab für mich ja kein richtiges Angebot, sozusagen. Mhm. Es gab keine oppositionelle Gruppe, die mein Ding gewesen wäre. Wir haben da irgendwie so kleine Aktionen gemacht oder so. Also teilweise so total drollig. Da haben wir so irgendwelchen Leuten auf Schreibmaschinen mit 7 Durchschlägen so einen Zettel geschrieben, dass sie doch früh zur Arbeit mit dem Fahrrad und nicht mit dem Auto fahren sollen. Und dann haben wir den unter den Scheibenwischer geschrieben für unsere kleine Aktion, die ihnen den Anfang erleichtern soll, bitten wir um Verständnis und haben denen einfach die Luft runtergelassen oder so.
Aus den Reihen. Das gibt's ja heute auch, ja?
Ja, ja. Aber so ein Zeug haben wir da irgendwie gemacht oder so.
Aber irgendwann muss ja doch, also wir sind jetzt gerade in dieser ganzen Wendezeit-Geschichte und dann ist das irgendwann, das ist da und die Leute klettern auf der Mauer und Schabowski hat gesagt, unverzüglich alles, ne?
Und dann standen alle da, ne?
Aber du musst ja dann irgendwann an so einen Punkt gegeben sein, wo du sagst, okay, die DDR ist jetzt höchstwahrscheinlich Geschichte. Vorfreude oder Erleichterung oder...
Na, also ich hätte damals ja nicht unbedingt damit gerechnet, also zu dem Zeitpunkt. Habe ich nicht damit gerechnet, dass das eine Auflösung der DDR sofort nach sich zieht. Mhm. Da hätte ich gedacht, wenn, dann dauert es ja auch. Oder dann muss man, also du kannst ja nicht so ein Land auflösen, weil wenn da mit 50% die Leute da abstimmen, irgendwie in so einer Wahl oder so, kannst ja, ist ja keine Basis, einen Staat aufzulösen. Also das war so meine Wahrnehmung, ja. Deswegen, aber hat dann so eine Dynamik gegeben, ne, die... Mit der Westmark haben sie alle gelockt, ja. Und dann war, also damals waren ja
relativ schnell.
Ja, aber damals waren ja vor dem neuen Forum auch noch relativ vernünftige Leute, die durchaus auch alle nicht den Anschluss der DDR wollten oder so. Bärbel Bohley oder so, die ich immer sehr geschätzt habe, ja, die auch sehr geheimdienstkritisch war und nicht so eine bürgerliche war, sondern eher. Die hat auch nicht so an Posten geklebt, die fand ich schon ganz interessant. So Leute habe ich dann auch kennengelernt. Und dann dachte ich eben, naja, da gibt es zu viele von so Leuten, als dass jetzt einfach dieses Land einfach so abgewickelt wird, ja.
Aber du hast schon so gesagt, gut, vielleicht jetzt gerade sagen, Zwei-Staaten-Lösung. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen anders bewertet, das wird. Aber. Du hättest schon irgendwie erwartet, oder auch war gar nicht, Teschi, weil, wie gesagt, ich war 9 Jahre alt, weiß es nicht, aber dass es weiterhin eine DDR gibt und eine Bundesrepublik Deutschland und diese Wiedervereinigung nur Konstrukt ist.
Also ich hielt diese Idee, eine neue DDR zu machen, neben der Bundesrepublik als zweiten deutschen Staat, als fortschrittlichen zweiten deutschen Staat, für absolut realistisch. Ich meine, ich war damals 18 Jahre. Als die Wende kam, war ich 18, 19? Mhm. 18. Ja, 18. Mit 18 sagst du zum ersten Mal im Knast hier in der Treskostraße, heute damals Bauchstraße, für 2 Tage. Als das am 7. Oktober so eskaliert ist irgendwie, da haben sie mich da aus dem Heider rausgeholt. Genau, und dann kurze Zeit später...
Nur dich oder war das...
Nein, Quatsch, alle. Und Mann, wir saßen da mit 100 Leuten irgendwie in der Turnhalle von dieser Bauhofstraße, heute Treskostraße, saßen wir da, bewacht von Hunden, ja, die ja keinen Bock hatten, irgendwas zu machen.
Ich bin gerade dein Ohr vor, ne?
Kann ich dir was geblieben
lecken? Nein, da war so ein Schäferhund irgendwie und der, die sollten ja irgendwie immer sehr ins Böse sein und der hat sich dann einfach hingelegt und sich hat dann nur streicheln lassen.
Lass die Leute in Ruhe, so.
Genau, kurze Zeit später ging es ja dann wirklich irgendwie los, schon im November, also schon vor der eigentlichen Grenzöffnung irgendwie ging ja so diese Überlegungen los. in der DDR neben der BRD irgendwie, also ein zweites Deutschland sozusagen zu kreieren. Ja, da gab es die ersten Gedanken und ich hielt es damals für absolut überhaupt keine Utopie, sondern für absolut möglich. Weil du ja natürlich in der DDR gelebt hast. Also ich habe ja in der DDR gelebt, das war ja ein Staat, ja so. Und ich dachte, das geht doch gar nicht, dass man das jetzt irgendwie, wie du schon sagst, ja, dass man das irgendwie sprengt oder so. Und jetzt sind wir irgendwie alle Bundesrepublik oder nur noch in Deutschland oder wie auch immer. Ich hielt.
Aber die Forderung gab es schon.
Ja.
Ja, okay.
Die Idee gab es und die war auch präsent. Hm. Die war auch präsent, irgendwie eine DDR zu schaffen oder einen zweiten deutschen Staat zu schaffen, irgendwie der eben neben der Bundesrepublik als eigenständige gesellschaftliche Konstrukt dasteht. So. Und das hielt ich absolut für möglich, weil ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass man so Land abwickelt. Also das war völlig utopisch. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie man so ein Land abwickeln soll.
Aber heute würde es klappen mit den Erfahrungen, die Wessis gemacht haben.
Heute absolut. Aber damals fand ich auch absolut, also war für mich keine Utopie. Ja, war für mich wirklich keine Utopie.
Du hattest vorhin beschrieben, wo in Potsdam eben auch, wo es ja Opposition gab, so ein bisschen oppositionelle Umtriebe gab. Wo waren denn die Plattformen in Potsdam so eine Nachwendezeit, um sich irgendwie zu engagieren?
Also da ging es tatsächlich auch wieder nach Kirche los. Also auch in dieser Wendezeit gab es hier in der Friedrichskirche, heißt sie, in Babelsberg?
In Babelsberg ist die Kirche.
Genau, da waren Flades, hier die Pfarrer-Ehepaar, die haben da so große Tische aufgebaut. Da hat jede oppositionelle Gruppe ein Schild gekriegt und da konntest du Sachen für die hinlegen und Sachen mitnehmen von denen. Und jeder hatte da so einen Bereich, demokratischer Aufbruch, SDP, ja, jetzt hieß die SPD nur SDP.
Aber demokratischer Aufbruch, das war noch die DA, ne?
Genau,
die
genau.
Mit CDU.
Genau. Aber die hatten alle so ihr Ding da und da konntest du dann irgendwie hingehen und sagen, ach, hier, ich nehme mir mal ein Flugblatt von denen mit und ich lasse denen vielleicht auch einen Brief da. Das konntest du dann, so gab es das und dann wurde ja irgendwann auch die Lindenstraße Ende 89 schon sozusagen gekapert, also gab ja diese Forderung, Räume zu kriegen.
Wie lief das?
Die Stasi hat ja schon ein bisschen da aufgeräumt oder so immer und hier sind dann schon manchmal hingegangen und sagen, ey, beeilt euch mal ein bisschen hier, wir nächste Woche kommen und holen uns die Räume und so. Die haben ja auch ein bisschen Schabernack mit denen immer gemacht und tatsächlich sind die dann irgendwann, gab es diese Räume für die ganzen neuen politischen Gruppen und dann war dieser große Bereich mit dem Zellentrakt, da waren dann von SPD bis Unabhängiger Frauenverband und Tralala drin. Und in diesem zweiten Haus, rechts daneben, 53, da ist, was jetzt irgendwie die Grünen verkauft haben und was jetzt irgendwie so ein ganz komisches paar Wohnungen, ein bisschen Gewerbeeinheiten unten drin sind. Da, das war das Grüne Haus, da waren die Grüne Partei, Grüne Liga war da drin, die Vereinigte Linke,
da war ich auch unten drin.
Und dann war da so ein grünes Café drin und so. Aber da hatten sozusagen die Gruppen so einen festen Anlaufpunkt, wo die ganzen neuen Gruppen so eine Räumlichkeiten hatten. Ja, das
ausgerichtet.
Und da. Genau.
Im Stasi-Kloss.
Ja.
Das
ich habe mir sogar in meinem Büro noch den Schreibtisch meines Vernehmers reingeholt.
Echt?
Ja, den wusste, ey, war ganz schön ab, den von unten da hoch zu schleppen. Ja, und
das wollen wir mal kurz ausführen. Du hast von dem Typen, der dich damals vernommen hat.
Genau, den.
Dessen Schreibtisch.
Den haben wir genau.
Ein Boss-Move, ey.
In sein eigenes Büro gestellt.
Genau.
Haha.
War auch der.
Weißt du noch, wer das war? Hast du mit denen dann irgendwann noch mal was zu tun gehabt?
Ich habe gesehen.
Oder war das umso blöder Berliner?
Nee, ich habe in der Tat, wir hatten dann später noch mal mit in Bornen, kennt ihr das, auf dem Berg, der da hinter dem Sportplatz ist, da war die Abhörzentrale der Stasi früher.
Ja.
Und dann gab es mal so eine Aktion, Petra Kelly hat das überall angeleiert, dass man so gegen die Vernichtung der Akten aus Protest überall so Stasi-Zentralen nochmal besetzt oder so. Und da war das in Potsdam das Objekt, Kai Grünberg und so hat das gemacht und Thomas Fassing von der VL und so. Dann haben wir da gezeltet und uns da hin und dann kamen die dann auch an und hatten, und dann hatte die Stasi-Beauftragte ein Bild von dem und hat gesagt, ist der das? Also die hat mir ein Foto gezeigt, das ist der. Und dann hatte ich sie noch gefragt, wo arbeitet der? Und sie sagt, in der Stadtverwaltung. Aber ich weiß nicht, wie der heißt oder so. Die haben also zum Schluss immer unter, also wenn die so ein Vernehmungsprotokoll hatten, wurde irgendwie, hat der danach unterschrieben, irgendwas unleserlich oder so.
Okay.
Ich habe ja meine Stasi-Akte auch gesehen, das ist auch alles nicht so ergiebig. Da steht ein Quatsch drin teilweise, ja, das ist, da fragt man sich auch, dass ich mich immer rumgeprügelt hätte und im Bus geraucht hätte und
steht in deine Stasi-Akte.
Ich wäre nie geraucht oder so, ja, das habt ihr da reingeschrieben, ja. Oder so, also irgendwie.
Ja, aber vielleicht war das irgendjemand, der gesagt hat, ich muss jetzt was über dich sagen.
Ja, das ist. Aber du, das gab es ja zu allen Zeiten. Ne? Mhm. Da gab es sogar jemanden, der, mit dem ich in Naumburg inhaftiert war, wo da gab es auch in der Stasi-Akte so ein Vermerk, der irgendwie bei der Stasi angezeigt hat, dass ich einen Grenzübertritt plane. Der wohnte da unten in irgend so nah an so einem Sumpfgebiet, wo man zur Westgrenze in Thüringen irgendwo. Und der hat dann gesagt, ich würde planen, die DDR zu verlassen und so. Was auch schon deshalb ziemlich albern war, weil ich wollte ja gar nicht raus. Und die hatten mir das ja schon mal nahegelegt und gesagt, naja, sie würden mir keine Steine in den Weg legen, wenn ich nicht in der DDR wohnen will und ausreisen will, würden sie das,
ja,
sollte ich das sagen, haben sie mir schon damals gesagt. Also ich hatte nur Stress mit der im Betrieb und so, mit mir und so. Denn es war schon auch für alle nicht so leicht. Nicht nur für mich, nicht. Stand dann auch irgendwann so ein Vermerk, dass die Stasi die Zusammenarbeit mit dieser Quelle beendet hat, weil sie die für
unzuverlässig
gehalten hat.
Okay, okay. Ja.
Ich frage mich die ganze Zeit, und das klingt so ein bisschen nach so einer Markus-Lanz-Frage, aber es interessiert mich wirklich, weil du bist ja nicht nur politisch aktiv, sondern politisch in Potsdam aktiv. Ist irgendwo in dieser Zeit, die wir jetzt irgendwie bequatscht haben, der Moment, wo es für dich so einen Übertritt gab von man ist irgendwie, man findet auch als politischer Mensch statt, hinzu ich möchte machen aktive politische Arbeit?
Ha, das ist ja genau eigentlich die Frage, die ich jetzt auch gestellt hätte, ein bisschen anders. Das ist total lustig, wir hätten uns gar nicht mit Blicken prügeln müssen um diese Frage. Also mich würde interessieren, du hast ja auch so nach dieser Wende, gab es so, muss ja, geht ja gar nicht anders. Es ist so ein politisches Vakuum gegeben hat, wo irgendwie die Karten neu gemischt werden und ob das so als Biotop für politische Geschehnisse genutzt wurde. Also wenn ich jetzt denke, so gerade so 90er und weiß ich, Hausbesetzer-Szene, du warst vielleicht nicht so dabei, du wahrscheinlich ein bisschen eher. Ja.
Das war natürlich super. Ich meine, inzwischen habe ich ja auch richtig in Potsdam gewohnt.
Ja.
Und ehrlich gesagt, ich habe ja damals mich um meine Fußballmannschaft neu gekümmert, bin zu ein paar Veranstaltungen gegangen, habe irgendwie ein paar Streiche gemacht, aber ich war ja nicht in irgendeine politische Organisation eingebunden. Ja, die gab es einfach gar nicht, die was mir so gefallen hätte. Für mich war tatsächlich dieser Mauerfall die Chance, sag mal, das jetzt auszuleben, was ich jahrelang nicht so hatte, ne? Und plötzlich gab es eben Räume, die Sachen, wo die früher bestraft wurdest, die waren plötzlich ganz legal, ja. Und ich hatte dann auch relativ schnell in der Wendezeit habe ich irgendwann mal mit Ralf Blauert da noch zusammengesessen und der haben wir Kampagne gegen Wehrpflicht gegründet. Und dann hatte.
Da kommen wir nochmal zurück.
Das genau.
Interessiert mich.
Und dann hatten wir natürlich. Also für mich war ja klar, ich war ja so ein bisschen relativ stark grün vorgeprägt, so, also sowas, also diese ganze Manifest of Rom und so, die Sachen, die hatte ich alle gelesen und die hat mich auch echt inspiriert und diese Situation, dass die Welt irgendwann in ihre materiellen Grenzen kommt und so, die Erzählung haben die Grünen ja damals viel besser erzählt, ja, wenn man sich die ersten Werbespots von denen anguckt, wo sie immer sagen, warum eine Wachstumsgesellschaft? Immer mehr Wachstum heißt immer mehr Müll, immer mehr, wo brauchen wir das? Die Welt kommt irgendwann an ihre Grenzen. Ne? So einfach und eindrücklich haben die das ja nie wieder geschafft, ne? Mit der besseren Einbindung in das System. Nee, das war also die Chance, sag ich mal, auch hier mal was mit zu gründen. Und dadurch, dass ja es hat ja so eine spezielle Vorgeschichte mit den Grünen hier, dass es auch Leute wie Platzek gab und so, die wollten ja eigentlich keine Partei. Die wollten, dass das neue Forum sozusagen die Partei ist, in der sie aktiv sind und die ökologischen Sachen sollten einfach über Umweltverbände laufen. Da reicht die Grüne Liga, so was wie die Grüne Partei braucht gar nicht. So war ihre These. Ne? Und Carsten Link und ich, wir waren durch die Ersten hier, die gesagt haben, nee, man braucht natürlich eine politische Partei, wenn man diese Sachen durchsetzen will. Und dadurch ist es aber sehr, sehr spät in Gang gekommen. Da gab es die ganzen anderen politischen Gruppen schon. Ja. Und die Grüne Partei relativ spät und auch relativ klein dadurch. Ne? Aber das war schon gleich das Ziel. Das war mir gleich klar. Und habe ich dann irgendwann in meinem Betrieb einmal gekündigt und gesagt, also ich werde hier nicht mehr in sein Schichtsystem arbeiten. Nicht mehr, also nicht in dieser Zeit. Hast du da.
Ja, so wie du.
Da dachte ich noch, mein Gott, kannst ja von Arbeitslosengeld hier auch erstmal leben. Mhm. Aber in dieser Zeit werde ich doch hier nicht. Ja, wo sich alles neu mischt. Ja. Und da ist es für mich so nebensächlich, wie viel Stückzahlen wir da im Betrieb gerade herstellen. Und naja, und dann hatte das ja so eine Dynamik. Dann war ich ja ein paar Wochen später schon Landesgeschäftsführer bei den Grünen und dann war ja ein bezahlter Job, ja, als sich dieser Landesverband hier gegründet hat. Und ja, und dann hattest du jeden Tag mit irgendwelchen Promis zu tun, die du vorher nur aus der Zeitung kanntest oder aus dem Fernsehen, besser gesagt. War schon komisch, ja.
Es kann sein, dass deine Antwort oder dass du meine nächste Frage schon beantwortet hast, aber ich weiß nicht, ob da noch mehr ist, weil du hast dich ja auch entschieden, hier zu bleiben. Ne? Du hättest auch sagen können, Mecklenburg kenne ich auch, gehe ich dahin, mache ich da irgendwas, aber du bist ja wirklich hier geblieben.
Warum? Oder Berlin oder keine Ahnung.
Ja, nee, ach, das weiß ich gar nicht, darüber habe ich eigentlich auch nie nachgedacht. Also Potsdam fand ich als Stadt interessant. Also ich sag mal, meine Eltern waren ja relativ viel immer umgezogen. Ich hatte so den Eindruck, bist mal irgendwann hier so angekommen. Weil hier kannte viele Leute und hatte viele Freunde hier und so. Und es war für mich eigentlich gar keine Option, über die ich nachgedacht hätte.
Aber das ist insofern interessant, weil ich mich auch mal frage, so gerade ich als auch irgendwie zugezogener, wann ist so der Punkt, wo ich sagen kann, oder wenn ich es aber für mich überlege, wann habe ich eigentlich gemerkt, nee, Potsdam, ich bin hier zu Hause. So. Kannst du es auf einen Moment zurückführen? War es schleichend?
Das kann ich schlecht sagen. Also ich habe auch nachdem ich nach in Potsdam meine erste Wohnung hatte, schon so ein paar Jahre gebraucht, um mir warm zu werden. Und wie gesagt, nach der Wende hattest du ja dann hier auch eine Aufgabe sozusagen, weißt du? Mhm. Dann hattest du hier bei den Grünen dein Büro und dann hattest du ja gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Also man kann sich das ja heute gar nicht mehr vorstellen. Man hatte ja gefühlt alle drei Monate eine neue Wahl, hatte überhaupt keine Strukturen, die es gab, sondern man kannte über ein paar Leute, die ja noch nicht mal alle Telefon oder Bank hatten. Ja? Damals gab es dann so Zuwendungen an die neuen Parteien. Dann war ich da Finanzer plötzlich, ohne davon irgendeine Ahnung zu haben. Einer musste das machen und dann hast du da ein Konto gehabt, wo da irgendwie mal 1,5 Millionen drauf waren. Ja, dann kriegst du eine Zuwendung für die neuen Parteien oder Wahlkampfkostenerstattung und so. Und du konntest das nicht mal an Kreisgruppen überweisen, weil die einfach gar keine Konten hatten und bis die Sparkassen die Konten gewährt hat. Dann bin ich immer mit der S-Bahn rumgefahren, wenn sich Kreisverbände gegründet haben und habe denen einfach, ich glaube 4.000 Mark haben wir denen jeden als so Gründungsding, damit die sich irgendwie ein Büro anmieten konnten, ein bisschen was einrichten konnten, ein bisschen Material da anschaffen konnten. Und das haben wir denen einfach einen Quittungsblock in die Hand gedrückt, ja.
Gut, wäre heute gar nicht mehr vorstellbar, ne?
Nee, so was.
Ja.
Aber meine erste Lohnüberweisung, die habe ich irgendwie, ich glaube, im November 1990 gekriegt. Auf die Bank, vorher hatte ich mal nur Lohntüten.
Ach, echt?
Ja, wir hatten wirklich Lohntüten. Da war dann irgendwie das monatliche
Bargeld drin.
Bargeld, ja.
Münzen und Scheine.
Meisten Scheine, ja, und der Rest dann halt Münzen, ne? Also wenn es irgendwie, keine Ahnung, 837 pro Fisch waren, dann waren natürlich auch Münzen drin. Ja. September, Oktober, November, glaube ich, 1990 habe ich die erste Banküberweisung gekriegt, obwohl ich schon länger ein Konto hatte. Ja, aber da ging das dann irgendwie erst mit den Überweisungen in Lohntüten halt. Da haben wir vorher so eine Lohntüte gekriegt.
Aber so auch so technische, das kann sich ja heute kaum noch jemand vorstellen, ja. Also wir haben damals auf Schreibmaschinen mit Durchschlag geschrieben. Und wir, wie gesagt, ich hatte ja schon relativ früh mir eine Schreibmaschine mit Diskette zugelegt, was zumindest den Kopf, konntest du so Briefköpfe oder sowas abspeichern, die der dann schon mal geschrieben hat, ja. Damit haben wir dann später auch mal unsere kleinen Anfragen geschrieben und so. Aber also diese Vorstellung, ein Computer, also der, wo du, ne, also, oder Briefe, die man damals geschrieben hat, die hast du eben entweder immer wieder angefangen oder irgendwann hast du doch mal durchgestrichen. Wisst ihr? Oder hast du dir vorgeschrieben und dann abgeschrieben, sauber nochmal oder so, ne, wenn du.
Ja, gut, wenn
das. Für Omi wollte, für Omi hat das gemacht oder so, ne, aber. Das war schon eine andere. Wir hatten ein Telefon damals, was ständig von einer Frau aus Langerwisch belegt war. die da irgendwie sich anrufen lassen hat und angerufen hat. Weißt du, ich hatte ja zu Hause auch ein Telefon, immer meine Mutter war Ärztin. Also für mich war das nicht so. Aber da haben sich Leute wirklich ausgetobt, die dann, ja, also wenn man, kennt ihr das Buch von Amos Oz hier über die Gründung des Staates Israel? Eine Geschichte von Liebe und Leidenschaft oder Liebe und Finsternis oder irgendwie so? Und
nicht da, lesen.
Okay. Oder da gibt es auch so ein paar Sachen, da, so, wo die eine Familie geht immer zu einem Apotheker und die andere zum Friseur. Und da rufen die sich dann immer einmal in der Woche zu einer bestimmten Zeit an und dann wird das Telefon, gib mir noch mal Mutti und gib mir noch mal Papi und oder so. Und, weißt du, so dann wird telefonieren die alles ab da. Also so war das da. Und ich sag mal auch Rostock-Lichtenhagen, da erinnere ich mich als einen einzigen Mangel an Telefonverbindung. Ja? Die DDR war damals übrigens hinter Bangladesch in der Telefonversorgungsquote. Ja? Das, also da hatte nicht jeder eins. Ja? Und ich weiß noch, damals haben wir versucht, da rauszukriegen, was da war. Da siehst du abends in den Nachrichten, irgendwelche Rechten sollen da irgendwas gemacht haben. Dann rufst du da in der Landesgeschäftsstelle der Grünen an. Keiner da. Klar, Wochenende und die sind vielleicht da auch vor Ort. Man sagt, ey, was machen wir denn jetzt? Dann hat ja auch keiner Telefon von den Handys, gab es noch nicht. Ja, und dann sind wir da hochgefahren. Und dann war irgendwie vormittags kein Mensch zu sehen da, der einem irgendwas sagen konnte. Die Leute, die da rumrannten, sahen irgendwie alle aus, als hauen sie dir gleich auch einen auf die Schnauze oder als. Oder,
aber du bist oder, schon Mittenmann gewesen.
Nee, wir haben da versucht, was rauszuholen. Was machen wir jetzt? Dann sind wir da ein paar Adressen, die wir noch hatten, abgefahren. Da haben wir auch keinen angetroffen. Dann sind wir wieder nach Hause und dann hat irgendeiner uns den Anrufbeantworter der Weihfolge gecoacht. Auch von den Grünen aus Rostock. Ja, also es war total schwierig, da in Kontakt zu kriegen. Man konnte Kim eine Mail schreiben. War schon schwierig, ja, also so zeitnahe Infos zu kriegen. Mhm. Ja, also hat ja auch diese Wendezeit schon erheblich noch geprägt. Ja. Mhm. Wenn du was erfahren wolltest, musstest du wirklich eigentlich noch mit Leuten direkt ins Gespräch gehen, zu Veranstaltungen gehen, wo man viel erfahren hat oder so. Also da war wirklich dabei sein, wirklich noch alles. Ja.
Das ist Wahnsinn, wie sich diese Perspektive so verändert hat. Mhm. Also jetzt, wo du das erzählst, ist es so ein bisschen so lebendig und so ein bisschen plastisch. Aber wenn ich jetzt nur nachdenke, das kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen.
Ja, ich mir auch nicht mehr.
Das geht gar nicht. Ne, Wahnsinn. Ja. Ja. Und du warst dann praktisch schon mit den Grünen und dann in Potsdam und also ich meine, du bist ja auch kein Grüner mehr. Also irgendwas muss ich ja da mal verändern.
Na, wir hatten ja sehr, sehr schnell diesen Stress, auch mit den grünen Promis da aus dem Westen. Ne? Einmal auch mit diesen Bürgerbewegungen, die es ja in der DDR gab, ne? Wie sich ja auch sehr nach rechts oder in das liberale Spektrum da verschoben haben. Ne? Ist ja auch kein Zufall, dass sie jetzt ganz viele von denen in der CDU gelandet sind inzwischen. Ne?
Längsfeld.
Ja, Längsfeld zum Beispiel. Da muss man sich ja nicht wundern, wenn die irgendwann noch in der AfD landet.
Ja,
und aber so, das war natürlich ein ständiges Problem und gab es ständige Reibereien und so. Und wir haben uns auch nicht viel gefallen lassen und hatten dann schnell so einen Ruf, dass wir so die linken Schreihälse da aus dem Osten sind in Brandenburg und so. Und dann hatten die auch noch einen großen Landesverband, so einen Partnerlandesverband hier aus NRW, die da ganz anders gestrickt waren, die zwar auch als linker Verband so verstanden haben, aber die uns immer so ein bisschen erklären wollten, ja, das kann man doch jetzt nicht so. Und wir haben ja damals, als die erste Landtagswahl war, haben wir gesagt, wir reden mit denen nicht mehr, machen mit denen keine Bündnisverhandlungen mehr. Wir haben die dann aufgekündigt. Und dann haben wir gesagt, uns ist es auch gar nicht so wichtig, erstmal in den Landtag zu kommen, sondern man muss ja erstmal so eine gemeinsame politische Idee entwickeln, ein paar Strukturen aufbauen, sonst hast du einfach so eine Fraktion, die machen dann das Außenbild, was du hast als Partei, das Image. Ne? Und eigentlich ist es ja nicht korrekt, sondern müsste man sich ja zusammenarbeiten. Und die waren ganz fassungslos. Und dann haben natürlich Platzek und so, die dann schon in der Volkskammer waren und so einen gewissen Bekanntheitsgrad hatten, sind dann zum Bündnis 90 alle und haben dann zusammen da den Antritt da gemacht als Bündnis 90 und sind dann auch irgendwie knapp reingekommen und wir waren da draußen. Aber ich habe das nie bereut, also ehrlich.
Was jetzt gerade mitgekriegt hat, wir haben eine Pause gemacht und dachten uns, okay, machen wir mal eine Pause und sehen, ach krass, wir haben jetzt irgendwie über eine Stunde gequatscht. Es war mega interessant. Deswegen der Gedanke, wir machen den Cut für heute.
Und morgen geht's weiter.
Morgen. Gut, dann werde ich ein paar Anrufe tätigen müssen, aber.
Ich hätte es jetzt anders formuliert, aber.
Formulier
es anders. Formuliert. Formulier es doch mal anders.
Ich hätte es genauso formuliert, eigentlich. Also.
Du bist.
Nee, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so intensiv wird mit so einem Studiogast wie Lutz jetzt hier irgendwie. Ich dachte so, ja, wir machen jetzt irgendwie so Podcasts wie immer, aber manchmal ist es ja eben dann doch nicht so.
Ich finde das so krass bei Lutz, dass er der sagt einen Satz und bei jedem Satz hast du drei Punkte, wo du denkst, so, da wirst du mal fragen, was das auch noch, was ist auch noch. So, und das würde ich
irgendwie gerne vorher kurz. Nee, und von daher bin ich sehr dafür, dass wir das nochmal, also dass wir das nicht wiederholen, sondern weitermachen. Genau, machen wir einen Cut für heute.
Dann für heute vielen Dank für deine Zeit.
Genau.
Ja, aber
ich danke. War schön.
Und jetzt ist Erbsensuppe, Leute. Ja, Erbsensuppe. Los jetzt aber. Schönen Abend.
Bis dann.
Tschüss, Leute. Tschüss.